Das Ganze landet dann bei einer Unterabteilung dessen, was man vielleicht so ein bisschen die Lebenslüge der kapitalistischen Gesellschaft nennen könnte, nämlich einer Unterabteilung der Vorstellung dessen, was einem Individuum, einer Persönlichkeit in dieser Gesellschaft eigentlich zustünde. Es ist eine Variante dieses Ideals. Es gäbe sowas wie ein Entsprechungsverhältnis zwischen dem, was man selbst, das Individuum, leistet, darstellt und dem, was einem zugebilligt wird, von wem auch immer. Geht praktisch davon aus, dass ununterbrochen ein Vergleich stattfindet, der mit einem durchgeführt wird, aber auch einer, den die Leute selber ständig machen. Und es geht auch praktisch davon aus, dass von diesem Vergleich abhängt, wie man so ökonomisch, privat, sozial dasteht. Und man fordert ein Ergebnis dieses Vergleichs, nämlich der einem selber und der Vorstellung von sich selber entspricht. So werden aus Verpflichtungs- und Zwangsverhältnissen, die die Leute nötigen, ihre privaten Interessen so zu verfolgen, wie sie es halt tun, zu Gelegenheiten des sich Bewährens. Und so kommt am Ende, jedenfalls dem Ideal nach, jeder zu dem, was ihm seiner inneren Natur nach zusteht. Und diese Vorstellung ist gar nichts Besonderes an der Frauenbewegung, die hat sie auch gar nicht gepachtet, sondern das ist dann, wenn man so will, die elementar falsche Vorstellung dessen, worum es in dieser Gesellschaft überhaupt geht, die hierzulande verbreitet ist. Man kann das auch nennen, das ist sowas wie ein Ideal der Tüchtigkeit. Da kann sich jeder selber ausdenken, durchaus auch, an welchem Maßstab er sich da messen lassen will und an welchem Maßstab er sich selber misst. Jeder kann zumindest für sich verlangen, dass sein Kriterium der Wertschätzung gelten soll. Man hat sich ja erhaben erklärt zu den Kriterien der Wertschätzung, die tatsächlich gelten, weil die einen ja an dem Punkt ja schon gar nicht mehr interessieren. Was ein Mensch tatsächlich wert ist im Inneren, soll gar nichts mehr zu tun haben mit der Frage, wonach und warum und wie Leute bewertet werden, und schon letztlich endgültig gar nichts mehr mit der Frage, was sie eigentlich materiell davon haben, wenn sie sich auf dieses Geschäft einlassen. Von diesem Standpunkt aus schließt sich dann tatsächlich, zumindest in der Theorie, die Karrierefrau mit der unterdrückten Frau am Band zusammen, weil beide sind ja von der gleichen gesellschaftlichen Missachtung betroffen. Und beides ist dann gleich verwerflich, weil das, was da verletzt wird, gar nicht irgendein wirkliches materielles Interesse ist, sondern ein ideeller Schaden, der der Frau in ihrer Eigenschaft als Frau zugefügt wird. Da ist die ganze Geschichte jetzt meines Erachtens gelandet. Und das ist übrigens, wenn man das dann mal zusammenfasst und Revue passieren, das ist auch der wirkliche Ertrag dieses Berufungstitels, der wirkliche Ertrag dessen, dass man sich heutzutage tatsächlich überall hinstellen kann und sagen kann, ich als Frau meine dazu Folgendes. Und dann nickt jeder und sagt, ja, das ist schon, wenn die als Frau das sagt, das wird dann schon was sein, kann der letzte Scheiß sein, spielt überhaupt keine Rolle. Weil ja man sich auch einen anerkannten Rechtstitel auf gehört werden beruft und dass die Anerkennung, die man dann genießt, der Sache nach in 99% der Fälle geheuchelt ist, weil sie ja gar nicht wirklich sich das Urteil vorlegt, halte ich jetzt was von dem, was die da macht und sagt, sondern tatsächlich diese Forderung nach Anerkennung so nimmt, wie sie ja auch vorgetragen wird, als Verlangen nach Wertschätzung gerade getrennt und unabhängig davon, was man so treibt und tut und was man auf dieser Welt so vorhat und ob das dem, was der andere will, materiell entspricht oder widerspricht oder sogar schädigt oder sogar nützt, was auch immer. Vorweg soll es ein Fortschritt sein, dass man diese Anerkennung genießt, und deswegen genießt sie dann auch jeder, und dann genießt sie Angela Merkel genauso wie die Frau an der Kasse, die zwar einen beschissenen Job hat und wenig verdient, aber sich von niemandem sagen lassen muss, sie sei bloß eine Frau. Damit bin ich durch. Ach so, ich habe nur einen Punkt vergessen, kann ich gleich noch nachtragen. Das ist zwar in einem anderen Artikel auch im Profil, das ist nur ein kleiner Scherz. Da gab es einen Artikel, der ging in die Richtung, das wäre ja alles erstunken und erlogen, das wäre gar nicht so mit dem Gleichen, dass die Frauen immer schlechter bezahlt würden als die Männer, sondern Statistiker hätten haargenau ausgerechnet, dass dieser sogenannte Gender Gap immer mehr verschwindet. Wo finde ich denn das? Und da wird sehr interessant argumentiert. Ja. Ich lese das einfach mal vor. Dass der Mythos von den 25% Lohnunterschied bei gleicher Arbeit nicht länger zu halten ist, war schon lange klar. Die Wissenschaft hat in dieser Frage ziemliche Fortschritte gemacht und sich von der unbereinigten zur bereinigten Lohnlücke vorgearbeitet. Gibt der unbereinigte Gender Pay Gap bloß den Unterschied zwischen den Durchschnittseinkommen von Frauen und Männern an, dann erlaubt die bereinigte Version, sogenannte erklärbare Unterschiede herauszurechnen. Das bedeutet, dass sowohl persönliche als auch arbeitsplatzbezogene Faktoren, die einen Einfluss auf den Lohn haben, berücksichtigt werden, sodass der Einkommensunterschied am Ende nach Möglichkeit nur noch aus einem unerklärlichen Rest besteht. Das ist ein ganz einfacher Trick. Wir sagen, ja, persönliche und arbeitsplatzbezogene Faktoren, insofern sie berechtigterweise Einwände eines Arbeitgebers gegen eine zu beschäftigende Person darstellen, sind doch keine Diskriminierung. Da macht er doch nur seinen Job. Da sagt er doch nur, ja, das ist doch wirklich so, dass die Frau schlechter zur Verfügung steht als der Mann. Also rechnen wir die mal raus. Und was übrig bleibt, ist ein unerklärlicher Rest, und der ist dann ganz klein. Weil für den wissen wir in den Berechnungen der anderen Seite keinen Grund. Und da muss man sagen, in gewisser Weise hat sich die Theorie, die immer auf der Suche nach unberechtigten Konkurrenzverschiebungen ist, diese Antwort auch ein bisschen selber eingehandelt. Wenn man selber so argumentiert, dass man sagt, es muss doch so sein, dass nur wirkliche, echte Konkurrenzunterschiede, Leistungsunterschiede zählen und alles andere nicht, dann fordert man die Gegenseite ja geradezu heraus, sich auf die Suche zu begeben und zu sagen, das gucken wir doch mal nach, was ein berechtigter Konkurrenzunterschied ist und was nicht. Und wie ich ja schon gesagt habe, diese Suche ist der Fehler, weil die Vorstellung in dem, was da als Leistung abverlangt wird, wäre zu sortieren zwischen sowas wie einem objektiven Substrat und der Beurteilung der jeweiligen Person und deren Willen, das zu erbringen, diese Unterscheidung ließe sich überhaupt machen. Das geht eben daran vorbei, dass das, was da verlangt wird bei dieser Unterscheidung, eben gar nicht bloß Leistung im objektiven Sinne ist, sondern die Leistung nach Maßgabe eines fremden und sogar gegensätzlichen Willens, der die von einem einverlangt, abverlangt und dem deswegen die willentliche Einstellung mindestens genauso wichtig ist, wie die Tatsache, dass jemand irgendwas kann. Eine Frau, natürlich, Christine Zulehner, eine Expertin für feministische Ökonomie, hält fest, dass ein Teil der verbliebenen 12% des Gehaltsunterschieds durch Faktoren wie Karrieremotivation und Engagement bedingt sein könnten. Nur für den Rest gilt tatsächlich der Verdacht auf Frauendiskriminierung. Das ist doch auch schön. Wenn die Frau weniger motiviert ist, muss sie sich ja auch nicht wundern, dass sie weniger kriegt. Solche Scheißhausdebatten haben dann da.